Micro Europa.
Sounds. Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Irgendwas mit Medien. Der Spruch ist als Aufdruck auf einem Jutesack vielleicht noch cool, aber doch schon ganz schön ausgelutscht. Deshalb hat sich unsere Mikro-Europa-Redaktion mit dem Thema beschäftigt, um endlich mal zu neuen Erkenntnissen zu gelangen als irgendwas mit Medien. Und damit hallo an euch hinter den Radios oder Laptops. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es also um die, die die Medien überhaupt möglich machen. Die Medienmacher. Was steckt hinter den neuen Medien? Was fängt man mit seinem Medienstudium an und welche Möglichkeiten hat man nach dem Abschluss? Es wird dabei auch um Berufsfelder in analogen Medien gehen, Schallplatten zum Beispiel. So, dann begeben wir uns in die illegale Medienszene. Wir haben einen Graffiti-Sprayer nach seiner Medienpraxis gefragt. Mit den neuen Medien schossen auch die Start-ups wie Pilze aus dem Boden. Ihr hört ein Porträt über einen Webdesigner, der sich selbstständig gemacht hat und damit ziemlich erfolgreich ist. Ich bin Theresa Krampfl und werde euch durch die heutige Sendung leiten. Und damit los geht's. Wir beginnen mit einem Beitrag von Chris Kölle, der sich mit zwei Berufsperspektiven nach dem Medienstudium beschäftigt hat.
Ja, hallo, mein Name ist Marius Wimmler. Ich bin 29 Jahre, geboren in Frankfurt, aber schon relativ bald hier nach Baden-Württemberg, nach Sindelfingen umgezogen. Hab in Ludwigsburg an der Pädagogischen Hochschule Kultur- und Medienbildung studiert, im Bachelor, und danach in Tübingen Medienwissenschaften im Master. Ich schreibe aktuell meine Masterarbeit und arbeite nebenher.
Beruflich ist Marius Wimmler in der Musikbranche tätig.
Ich bin gerade dabei, teilselbstständig zu werden. Also ich habe mit einem Kumpel ein Musiklabel, das ist aber nicht ein herkömmliches Musiklabel, sondern das ist eher ein Indie-Label mit einem Kreativnetzwerk.
Zuvor hat Marius Wimmler schon Diverses gemacht. Während seines Bachelorstudiums hat er bei Campus Radio Horaz in Stuttgart angefangen und ist 4 Jahre dabei geblieben. Außerdem war er Social Media Beauftragter bei der IHK Stuttgart und zuständig für eine Ausbildungskampagne des Finanz- und Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg.
2014 habe ich irgendwann gesagt, okay, ich muss mal wieder was anderes machen, ein bisschen Tapetenwechsel. Ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, wenn man beruflich sich irgendwie aufstellen will. Und dann bin ich nach Berlin gegangen, habe den musikalischen Weg gewählt zu Universal Music und habe dort als Social Media Manager gearbeitet bei International.
Marius Wimmler sagt, diese Berufschance verdanke er vor allem seiner praktischen Erfahrung beim Campus Radio.
Radio hat quasi für mich persönlich relativ viele Türen geöffnet. Eigentlich kann ich sagen, dass meine gesamte gegenwärtige berufliche Situation auf meiner Campus Radio Vergangenheit fußt, weil man eben bestimmte Leute kennenlernt, weil man in bestimmte Bereiche Einblick erhält.
Seine Erkenntnisse hat Marius während seiner Studienzeit und durch seine Projekte gewonnen. Er kann daher jedem nur raten, die eigenen Stärken kennenzulernen und herauszufinden, was einem persönlich jetzt und in Zukunft wichtig ist. Das Wichtigste aber sei, dass man sich Ziele setze.
Ich meine, jede Perspektive, die man sich für sich persönlich sieht, hängt immer davon ab, wie weit man bereit ist, über den Tellerrand zu gucken und seinen Horizont zu erweitern.
Dass es keinesfalls eines medienwissenschaftlichen Studiums bedarf, um in der Medienbranche Fuß zu fassen, zeigt ein anderes Beispiel.
Also ich bin Konstantin Plecking, ich bin 27 Jahre alt, ich komme aus Stuttgart und ich bin beim Südwestrundfunk hier in Tübingen beim Studio Reporter fürs Radio.
An der Universität Tübingen studiert Konstantin Englisch und Geschichte auf Lehramt. Lehrer will er inzwischen nicht mehr werden. Journalismus ist das, was ihn interessiert und fasziniert. Deshalb ist er als Radioreporter beim SWR tätig. Er ist derjenige, der rausfährt, mit Leuten redet und dann daraus einen Beitrag produziert.
Die Hauptarbeit ist viel Autofahren und dann tatsächlich dann hingehen, mit den Leuten sprechen, denen zu dem Zeitpunkt die richtigen Fragen zu stellen.
Die allerwichtigste Kompetenz sieht Konstantin darin, dass man vorbehaltslos auf Leute zugehen und mit ihnen reden kann.
Wenn man sagt, okay, ja, ich traue mich jetzt vielleicht nicht, diese Person anzusprechen, weil die vielleicht berühmter ist, weil die vielleicht irgendeine Aufgabe hat oder weil aus irgendwelchen anderen Gründen, dann ist man, glaube ich, falsch, egal ob man Print macht oder ob man Fernsehen macht oder ob man Radio macht oder ob man irgendwas im Online-Bereich macht. Das sollte man, glaube ich, immer können.
Seine Erlebnisse während eines Semesters im Ausland haben Konstantin nachhaltig geprägt und in der Wahl seiner Profession beeinflusst.
Richtig spannend fand ich das, Als ich in England war, da hatte ich die Möglichkeit, bei ganz vielen verschiedenen Sachen mitzumachen, wie zum Beispiel beim Studentenradio, beim Studentenfernsehen und auch bei der Studentenzeitung. Mir so viel Spaß gemacht, dass ich das eben auch weitermachen wollte hier in Deutschland.
Deshalb hat er schon vor einigen Jahren ein eigenes journalistisches Projekt gestartet und mit viel Mühe und Einsatz vorangetrieben.
Die Neckarstudent habe ich aufgebaut 2012, eben als ich zurückgekommen bin aus England. Da habe ich gedacht, ja, ich möchte sowas, was ich dort hatte, auch haben. Und deswegen habe ich was Eigenes gestartet und halt am Anfang als Blog, der halt irgendwie über regionale Sachen berichtet. Und es ist erfolgreicher geworden, als ich im Endeffekt gedacht habe.
Wer jetzt denkt, dass bei diesem Projekt sofort alles auf Anhieb funktioniert hat, der irrt. Vielmehr lautet die Devise, gerade bei eigenen Projekten:
Probier dich selbst aus. Neckarstudent hat mir am allermeisten in dieser Hinsicht geholfen, weil da hat mir niemand erzählt, was ich machen soll. Ja, ich musste es einfach selber wissen. Dadurch habe ich die Möglichkeit gehabt, dass ich dann auch rausgefunden habe, was funktioniert eigentlich und was funktioniert auch nicht.
Austesten, scheitern, seine Strategie anpassen. Das sind wichtige Schritte, um erfolgreich zu werden. Doch aller Anfang ist schwer und deshalb lautet der erste Schritt:
Selbst aktiv werden, selbst machen, sagen, okay, ich studiere das und jetzt ist die Uni vorbei und jetzt ist meine Freizeit und da mache ich nichts da drin. Dann, wenn man das so sieht, dann ist man in dem Beruf dann falsch, weil es eine gewisse Passion auch braucht, sag ich mal.
Das war Chris Kölle, der uns zwei Alternativen aufgezeigt hat, wie es nach einem Medienstudium denn so aussehen kann. Und kanntet ihr den Beruf des Social Media Managers? Dass das Campus Radio einem ziemlich viel Erfahrung verschafft, dürfen wir bei Mikro Europa als Radio der Universität Tübingen auch täglich miterleben. Kleine Werbung zwischendurch, kommt doch einfach mal bei unserer Redaktionssitzung vorbei. Schreibt uns hierzu auf Facebook über Mikro-Europa Tübingen oder über unsere Website www.mikro-europa.de. Und damit starten wir doch gleich mal in unser erstes Lied. George Harrison mit Awaiting on You All, live auf dem Konzert für Bangladesch 1971. You don't need love.
Micro Europa.
Micro Europa.
Gerade sprachen wir davon, was es für Möglichkeiten während und nach dem Studium gibt, in einem Medienunternehmen Fuß zu fassen. Zwei andere Sichtweisen zu diesem Thema hat Mikro-Europa-Reporter Gregor Teichmann gefunden. Er beschäftigte sich in seinem etwas längeren Beitrag mit zwei jungen Medienschaffenden, einem Musiker und einem Informatiker.
Ich hab schon so viel Scheiß erlebt, ich war most wanted auf jeder Party im Gespräch. Ich brach den Stein zum
Julien hat vor seinem Studium der Medienwissenschaft in Tübingen bereits ein Bachelor in Audio Production abgeschlossen und war als Komponist für Imagefilme tätig. Jetzt ist er wieder Student, aber auch als Medienmacher selbstständig. Was er genau macht, erklärt er uns selbst.
Also es ist Webdesign und Development mit Mediengestaltung dazu, also auch Grafikdesign und im Prinzip mache ich so Branding für Unternehmen und kleinere Firmen und auch deren Webauftritt.
Julien übt diese Tätigkeiten professionell aus. Er ist Dienstleister und das bedeutet Verantwortung.
Also die größte Herausforderung ist eigentlich das Zeitmanagement. Das heißt, man muss sich die Zeit gut einteilen, weil man viele Rückfragen immer wieder von Kunden hat. Also die Kundenarbeit kann stressig sein und dann, wenn man gleichzeitig noch was für die Uni dringend erledigen muss, dann spielt es sich manchmal zwischen rein.
Vielen Studenten reicht das Pensum ihres Studiums völlig aus. Warum sollte man sich also eine Selbstständigkeit zumuten? Ist es eine gute Alternative zu einem normalen Studentenjob?
Natürlich muss man im Vorhinein viel Zeit rein investieren, um sich die Sachen entweder selbst beizubringen oder sich das von jemandem beibringen zu lassen. Da geht ziemlich viel Zeit drauf, aber sobald man da mal ein bisschen Fuß gefasst hat und weiß, wie man an die Sache rangeht, ist es auf jeden Fall zum einen lukrativer, zum anderen macht es vielleicht sogar mehr Spaß oder sicherlich mehr Spaß und zum anderen macht es sich gut im Lebenslauf, wenn man schon ein bisschen Erfahrung mit Kunden hat und mit steuerlichem Kram und so.
Kenn den Weg zur Hölle und doch den, der dich rausführt. Ich war dabei, erste Zigarette schnell.
Für Herrn Lorenz, seines Zeichens Rapper, überwiegen andere Vorteile. Als Musiker schätzt er vor allem die Freizeit, die ihm ein Studium bietet.
Also ich glaube, dass eigentlich gerade die Studienzeit schon ziemlich viele Freiräume bietet, um sozusagen, dass Studenten sozusagen ihre Hobbys nachvollziehen können und sich anderweitig auch entwickeln können. So. Also da fühle ich mich eigentlich nicht eingeschränkt durch das Studium. Ich denke fast, dass Leute, die eine Ausbildung machen oder die einen 8-Stunden-Tag jeden Tag haben, dass die wahrscheinlich es viel schwerer haben, ihr Hobby und ihren Job irgendwie im Gleichgewicht unter einen Hut zu kriegen.
Herr Lorenz studiert Theologie. Wahrscheinlich nicht das Erste, woran man bei einem Rapper denken würde. Doch er sieht auch hier einen positiven Einfluss des Studiums auf sein Künstlerdasein.
Theologie ist ein ziemlich text- und wortlastiges Studium und man lernt viel über Sprachlichkeit, man lernt die ganzen alten Sprachen. Das heißt, mir wurde sozusagen der deutsche Wortschatz auch ziemlich aufgeschlüsselt, was sozusagen etymologische Erklärungen oder so angeht. Und überhaupt Gefühl für Sprachlichkeit und auch für Bedeutung hinter der Sprachlichkeit, sozusagen hinter der Sprache. Das ist natürlich schon ein wichtiges Thema in der Theologie und da denke ich für mich natürlich dann schon auch manchmal Parallelen oder bringe das ein bisschen ein.
Herr Lorenz hat auch noch ein paar Tipps für andere junge Musiker parat.
Ja, ich würde sagen, don't believe the hype. Weitermachen, immer weitermachen. So ist, man ist nie perfekt und der nächste Song, der Anspruch muss eigentlich sein, der nächste Song muss nochmal eine Spur geiler sein als der davor. Und jedes Release muss irgendwie... muss für einen selber doch irgendwie eine Entwicklung sein. Ob das der Außenstehende dann als besser oder als schlechter bewertet, ist, glaube ich, erstmal sekundär. Aber man muss für sich selber merken, ich habe mich weiterentwickelt, beziehungsweise ich habe einen anderen Punkt, der bei den Releases davor nicht so wichtig war, rausgearbeitet und Stärke betont oder sowas. Also es muss immer in irgendeiner Form Dynamik und Entwicklung da sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Aha, ja, nenn mich Lorenz, keep it moving. Ja, es gibt beim Bule jetzt die Schlager, da schwillt dann das Quecksilber steigt. Keep it moving, Stillstand im Rapfilm gibt's kein. Du weißt, dass ich voll Respekt.
Das war Gregor Teichmann mit seinen Interviews der Medienschaffenden. Ihr hört Radio Mikro Europa hier auf der Wüstewelle. Unser Thema, die Medienmacher von heute. In den Zeiten der freien Mitarbeit und wenn man für eine Stelle als Praktikant schon fast fertige Abschlüsse braucht, sollte man sich doch überlegen, wie man einen leichten Einstieg in ein Medienunternehmen erreichen kann. Vielleicht ist Selbstständigkeit der richtige Weg? Einigen vielleicht zu unsicher, für die anderen genau das Richtige. Stichwort Ausschlafen und so. Mikroeuropa-Reporter Paul David Bittner knüpfte sich zwei Medienmacher vor, die während ihres Studiums schon den Weg in die Selbstständigkeit gefunden haben. Über Fotografen, Webdesigner und wie man überhaupt ein Kleingewerbe anmelden kann.
Selbstständig sein. Keinen Chef haben. Sich die Arbeitszeit selbst einteilen. Das klingt eigentlich perfekt. Doch ist es wirklich so einfach, wie man sich das vorstellt? Es gibt immer mehr Selbstständige in der Welt der Medien. Insbesondere junge Leute während des Studiums wagen oftmals den Versuch, den Traum vom eigenen Unternehmen umzusetzen. Das bietet sich einerseits natürlich an, da die meisten noch keine Familie zu versorgen haben und das Risiko des Scheiterns oftmals nicht so schlimme Konsequenzen hätte. Auf der anderen Seite haben viele Studenten während ihres Studiums noch Kapazität, andere Dinge zu tun und brennen darauf, ihr Wissen und ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Doch was gibt es noch für Gründe, sich selbstständig zu machen? Ich habe den 23-jährigen Grafikdesigner in der Ausbildung, Stefan Klein, gefragt, der als Hobbyfotograf anfing, wie er dazu kam, sich selbstständig zu machen.
Angefangen hat es, wie gesagt, im Bereich Fotografie. Das war Fotografieren für mich erstmal ein Hobby und das haben eben auch andere mitgekriegt. Und so kam es dazu, dass mich zunächst mal Leute gefragt haben, ob ich bei ihnen auf der Hochzeit Fotos machen kann. Ich denke, das ist bei vielen, die so hobbymäßig fotografieren, irgendwie ein Einstieg. Und dann habe ich das gemacht und habe gemerkt, das geht weiter. Da gibt es auch andere Leute, die das auch wollen, die eben die Fotos gesehen haben. Und dann habe ich gemerkt, okay, um das eben auch legal da richtig zu machen, habe ich dann eben ein Gewerbe angemeldet und habe so angefangen, Hochzeiten zu fotografieren. Später kam dann noch anderes dazu.
Etwas anders als bei Stefan war es bei Felix Kunze. Felix ist 22 und studiert Digital Design und Management in Stuttgart. Nebenher ist er selbstständiger Webdesigner und Grafiker. Wie es dazu kam, berichtet er.
Also ich war seit längerer Zeit, also seit Beginn des Studiums, auf 400-Euro-Basis angestellt, habe aber schon immer von zu Hause auf Vertrauensbasis gearbeitet. Und da die Firma dann verkauft wurde, habe ich gedacht, ich mache das noch nebenher. Und ich hatte auch noch andere Aufträge und Ideen. Und um da ein bisschen mehr Freiheit reinzubringen, wollte ich das eben auf Rechnung machen und habe deswegen Gewerbe angemeldet.
Jede Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit in Deutschland ist anzeigepflichtig, wobei die Rechtsform festgelegt werden muss. Das kann zum Beispiel ein Gewerbe sein. Das klingt nach viel Bürokratie und scheint kompliziert zu sein, was viele potenzielle Gründer bereits abschreckt. Doch was meint Felix dazu?
An sich ist es eigentlich ganz einfach, das ist nur ein Gang aufs Rathaus, weil ich habe nur ein Kleingewerbe, ich mache das ja nur nebenher. Das ist zwar gewissermaßen eingeschränkt, aber ist total einfach. Man muss eben dieses Gewerbe anmelden und die Krankenkasse informieren.
Sich selbstständig zu machen scheint also nicht das Problem zu sein. Allerdings schießen Startups und Kleinunternehmen vor allem in Metropolregionen wie Berlin wie Pilze aus dem Boden. Und auch in Stuttgart und Umkreis gibt es immer mehr Gründer im Bereich der Medien. Doch wie kann man sich aus der Masse von Konkurrenten abheben? Felix Kunze.
Ich denke, gerade im Bereich Medien ist es natürlich wichtig, sehr kreativ zu sein, sich gut verkaufen zu können, selbstbewusst zu sein, entschlossen zu sein, visionär. Man muss wissen, was man will und darf gleichzeitig nicht verbissen wirken. Ich denke, es ist wichtig, einfach sich insofern von der Masse abzuheben, dass man sein Produkt in der Zeit, in der es so viele Produkte gibt, so zu platzieren und auch so zu gestalten, dass es positiv hervorgehoben wird. Man muss es schaffen, in der Zeit von Reizüberflutung die Punkte so zu setzen, dass man positiv auffällt und auch im Kopf bleibt.
Jetzt haben wir schon einiges darüber gehört, wie es ist, selbstständig in einem Medienberuf zu sein. Zum Abschluss berichtet uns Stefan Klein noch, was er jemandem empfehlen würde, der sich selbstständig machen will.
Ich denke, es ist wichtig, sich das ein paar Mal durch den Kopf gehen zu lassen. Die Idee ist irgendwie schnell da oder man denkt, ah ja, das wäre doch eine gute Sache und denkt nicht weiter drüber nach und hat dann angefangen. Aber es ist wichtig, finde ich, eine Idee und eine Richtung zu haben, wo man gehen möchte, wo man auch wirklich was anbieten kann, was attraktiv ist für Leute und gleichzeitig sich auch über die praktischen Facts sozusagen im Internet oder in anderen Bereichen zu informieren, was eben an Herausforderungen so auf einen zukommt.
Vielleicht auch eine Option für euch? Das war Paul David Bittner mit seinem Beitrag zur Ungebundenheit im Job. Die Zeit ist reif für ein bisschen Musik. Und natürlich handelt die auch von einem Medium. Genauer gesagt, es ist die Tageszeitung und ihre Headlines, die News also. A Day in the Life von den Beatles aus dem Jahr 1967.
Thank you.
Nach diesem fulminanten Schlussakkord in A Day in the Life jetzt zu den spannenden Zeilen, die sich Philemon Schick für den nächsten Beitrag überlegt hat. Kaffeeautomaten, Alltagsplaudereien und ruhige Leseecken. Es gibt viele Gründe, warum wir Bibliotheken mögen und sie immer wichtigere mediale Treffpunkte für Studenten, Schüler, Senioren und auch Familien werden. Die gute alte Bibliothek hat sich also zum Medienstandort gemausert. Und trotz der starken Digitalisierung, die wir jeden Tag erfahren, hat Phil festgestellt, dass es durchaus auch heute noch wichtig sein kann, ab und zu mal ein Buch in der Hand zu halten.
Mittagszeit in der Unibibliothek. Ein bekanntes Geräusch für einen Studierenden. Um diese Zeit findet man hier nur schwer einen Sitzplatz. Die Unibib ist der zentrale Treffpunkt für Tübingens Studenten und darum auch regelmäßig überfüllt. Die UB ist sich seiner Rolle als zentraler Treffpunkt für die Studierenden bewusst und hat schon in den letzten Jahren das Kontingent an Sitz- und Arbeitsmöglichkeiten ständig erhöht.
Es reicht, wie wir sehen, zumindest in diesen Semesterend- und Prüfungszeiten immer noch nicht. Also wir denken auch gerade wieder drüber nach, ob wir auf der Ebene 4 noch etwas zusätzlich möblieren können.
Marianne Dörr, Direktorin und leitende Universitätsbibliothekarin im bereits 8. Jahr, verspricht grundlegende Neuerungen, vor allem im technischen Bereich, aber auch in der Gestaltung der Räumlichkeiten.
Das ist ein Trend, den auch andere Bibliotheken haben, dass Studierende immer mehr auch an der Universität nach einem guten Platz suchen, wo sie arbeiten können, wo sie sich auf Prüfungen vorbereiten können. Aber in Tübingen spüren wir das auch ganz, ganz massiv.
Im zweiten Stock ist es etwas ruhiger. Hier findet momentan die 5. Tübinger Schreibwoche des diversitätsorientierten Schreibzentrums statt. Kostenlos und ohne Anmeldung können Studierende aller Fachrichtungen hier praktische Erfahrungen in verschiedenen Aspekten des wissenschaftlichen Schreibens machen. Zum Beispiel, wie man richtig argumentiert oder ein Exposé verfasst.
In die UB kommen die meisten Studierenden mal und deswegen bieten wir auch anderen Uni-Einrichtungen an, Sprechstunden und Beratungen hier abzuhalten. Eine Veranstaltung auch mit den Kollegen zusammen ist, die jetzt, glaube ich, schon zum 4. oder 5. Mal anstehende lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten.
Marianne Dörr sieht sich als Medienmacherin im weiteren Sinn. Für die Bereitstellung des Angebots und die Auswahl der Medien hat sie jedoch ihre Expertinnen und Experten, die in Kooperation mit den jeweiligen Fakultäten agieren.
Wir haben sogenannte Fachreferenten. Das sind Menschen, die auch ein abgeschlossenes Hochschulstudium haben und im Regelfall auch noch eine bibliothekarische Zusatzausbildung, meist für mehrere Fächer, von denen sie aber eben mindestens eins studiert haben. Die machen die Auswahl aber in sehr starker Kooperation mit den jeweiligen Fachvertretern. Also wir fragen immer wieder an, was braucht ihr denn sozusagen für nächstes Semester oder schauen selber, welche Veranstaltungen werden angeboten, was muss dann angeschafft werden. Wir reagieren auch auf Beschaffungswünsche.
Eine Besonderheit der Unibib ist ihre jahrzehntelange Betreuung sogenannter Sondersammelgebiete, die deutschlandweit bereitgestellt werden. Solche überregionalen Aufgaben bringen der UB zusätzlich ein Ansehen. Noch einmal Direktorin Marianne Dörr.
Das ist etwas, sagen wir mal, Untypisches für eine Universität oder Universitätsbibliothek dieser Größe. Wir haben da wirklich große Sammlungen von ganz exotischem Kram, zum Beispiel indologischen Handschriften.
Ungefähr 500 Meter weiter südlich, im Herzen der Tübinger Altstadt, liegt eine ganz andere Bibliothek, fernab vom Trubel der Studierenden. Die Stadtbücherei. Hier tummeln sich viele Kinder und Familien, sowie Senioren, die im Ruhestand endlich mal die Zeit haben, gemütlich in vielfältigem Zeitungsangebot zu stöbern.
Während im Seniorenzentrum Ältere sind, im Kindergarten oder im Kinderhaus sind Kinder, treffen sich bei uns eigentlich alle. Vom Kleinkind, das die ersten Pappbilderbücher hier ausleiht, bis zum Senior, der jetzt im Ruhestand endlich Zeit hat, in aller Ruhe Zeitung zu lesen und Bücher zu lesen.
In ihren 4 Jahren als Leiterin der Stadtbücherei hat Martina Schuler schon viele Veränderungen mitgemacht. Ihren Auftrag gegenüber der Stadtbevölkerung sieht sie jedoch konstant in einem Satz zusammengefasst.
Wir stellen Medien und Informationen dar, dass man sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert unterrichten kann. Also wir sorgen für Informationsfreiheit und eben fördern die kulturelle Bildung und das Lesen. Einen Einbruch gibt es so ein bisschen bei den Erwachsenen im mittleren Lebensalter. Das ist, glaube ich, so eine Phase, die nennt man ja auch die Rush-Hour des Lebens. Da hat man nicht so viel Zeit. Und dann ab 60 plus, da steigt dann der Anteil wieder an.
In ihrem Angebot unterscheidet sich die Stadtbücherei klar von der Universitätsbibliothek und sieht sich vor allem für die übrigen 2/3 der Bevölkerung zuständig. Dass es die UB gibt, ist jedoch keineswegs ein Nachteil für die Stadtbücherei. Martina Schuler sagt:
Und natürlich, dass die Uni-Bibliothek für uns eine wichtige Ergänzung ist. Also wir sprechen uns in unseren Angeboten ab. Wir können natürlich bestimmte, also speziellere Literatur, die, wo wir wissen, dass, ja, da ist die Nachfrage nicht so riesengroß, das können wir einfach gut sein lassen hier in der Stadtbücherei, weil wir im Gegensatz zu manchen anderen Städten einfach 5 Minuten entfernt die Uni-Bibliothek haben. Da gibt es eben dann einfach auch vieles.
In Zeiten der Digitalisierung und der ständigen Herausforderung durch die Angebote des Internets sei es auch für die Stadtbücherei wichtig, sich ständig weiterzuentwickeln.
Wir machen gerade so einen Prozess oder ein Projekt, dass wir uns Gedanken machen, wie sehen denn Bibliotheken der Zukunft aus. Da haben wir jetzt eine Veranstaltungsreihe, wo wir mit Experten über das Thema Medien reden. Denn das ist sicher so unsere Kernaufgabe, Medien bereitzustellen.
Doch vor einem Aussterben der Stadtbücherei muss sich hier wohl keiner fürchten. Ganz im Gegenteil.
Überhaupt nicht, nee. Es ist uns nicht bange davor, dass wir überflüssig werden, auch im Bereich Medien nicht.
Bibliotheken können also gerade in Zeiten des weltweiten Netzes und des manchmal erschlagenden Angebots an Informationen sehr wichtig sein.
In Zeiten des Internets ist ja auch nicht alles kostenlos und frei verfügbar erhältlich.
Und das ein oder andere Mal ist es vielleicht auch besser, für das Referat ein Buch aus dem Schrank zu holen, anstatt stundenlang im Internet zu surfen. Martina Schuler.
Dass das auch natürlich zu einer gewissen Unübersichtlichkeit führt. Wenn ich jetzt als Schüler zum Thema Nationalsozialismus im Internet recherchiere, dann muss man das mit Vorsicht genießen, was man da findet. Und da ist es manchmal dann tatsächlich hilfreich, auf ein gedrucktes Buch oder einen Artikel in einer professionellen Tageszeitung von einem professionellen Journalisten zurückzugreifen.
Philemon Schick über die Bibliotheken und wer eigentlich die Medienmacher hinter ihnen sind.
Remember the night you said I love you. Remember you vowed by all the stars above you. Remember we found a lonely spot, and after I learned to care a lot, you promised that you'd forget me not, but you forgot to remember.
Fast I in a radar screen, a snowball in a black man's dream. firefly in a lady's eye, waterfall, waterfall, a mirror made of frozen wine. Lover's touch of petrified time, a golden cup of broken dreams, waterfall, waterfall. Way to live from a way to die, a way to love from a way to lie. The rain falls low, but the wind rides high. Waterfall, waterfall.
Wow, das knackt ja herrlich. Die gute alte Vinylschallplatte. Das angesagteste Analogmedium der Zeit. Apropos, wart ihr schon mal im Rimpo in Tübingen? Ja, genau der kleine Plattenladen in der Altstadt da am Ammerkanal. Genau der Laden, in dem die Liebe zur Musik vor jedem kommerziellen Erfolg steht. Das kleine Geschäft Rimpo Tonträger setzt auf Rock'n'Roll, Blues, Jazz oder Klassik. Es geht genau um dieses Knacken und Knarzen der Vinylplatten, um den echten Sound der Musik. Philemon Schick berichtet.
In die Branche überhaupt bin ich über die Liebe zur Musik gekommen und die Liebe zu Langspielplatten.
Klaus Reile, früherer Inhaber von Rimpo Tonträger Tübingen, hat schon die Altersgrenze erreicht. Doch er hängt trotzdem noch an dem kleinen Lädchen in der Ammergasse.
Bin jetzt aber im Ruhestand, arbeite aber weiter noch ein bisschen, weil das einfach immer mein Traumberuf war.
Zusammen mit seinem aktuellen Geschäftsführer Heinz Bross ist er 6 Tage die Woche hier. Unter der Woche bis 18.15 Uhr und am Samstag bis 16 Uhr. Gerade ist er dabei, einige Platten zu sortieren. Die neuesten Erwerbungen müssen für die Kunden sichtbar gemacht werden. Der Rimpo ist ein Tübinger Traditionsgeschäft für Vinylplatten, CDs und DVDs. Alles, was der Musikliebhaber halt so braucht.
Der Laden, der erste Rimpo in Tübingen, ist 1974 eröffnet worden in der Kornhausstraße. In der Ammergasse sind wir seit Februar 2013. Was wir gerade hören, Lucinda Williams, amerikanische Künstlerin. Und ihr vermutlich bestes Album, Car Wheels on a Gravel Road. Amerikaner-Klassiker.
Lucinda Williams gelang, nachdem sie bereits 1978 ihr Debütalbum produziert hatte, erst 20 Jahre später mit genau diesem Album der absolute Durchbruch. Und sie wurde 2002 in den USA zur besten Songwriterin des Jahres gewählt. Das wachsende Angebot im Internet sieht Klaus Reile nicht als Konkurrenz an. In Zeiten der Digitalisierung sei es gerade wichtig, sich zu positionieren. Und preislich gesehen kann der Musikliebhaber hier genauso ein Schnäppchen machen wie im Internet.
Wir führen Gebrauchte. Das geht bei 2 Euro los und bei Raritäten auch mal über 30, 40, 50 Euro. Und natürlich Neupressungen, neu hergestellte LPs, die heutzutage in der Regel noch einen Download-Code dabei haben oder die CD dabei haben als Zugabe. Und das beginnt bei ungefähr 18 Euro und geht aber auch bis 35, 40 Euro, wenn es ein aufwendig gemachtes Doppelalbum ist zum Beispiel. Entscheidung der Kunden.
Zum Angebot von Rimpo zählen neben CDs und Langspielplatten auch Plakate, Literatur und Konzerttickets.
Wir werden über Online-Portale verkauft natürlich, da gibt es verschiedene und die wichtigsten sind bei uns verfügbar, sowohl region- als bundesweit.
Sei es Nostalgie oder die Faszination an der analogen Technik, irgendwie schaffte es die Schallplatte zu überleben und ist seit einigen Jahren wieder im Kommen. Während Anfang der 1980er Jahre noch in fast jedem Wohnzimmer ein Plattenspieler lief, ist das alte Vinyl heutzutage vor allem am DJ-Pult und auf Veranstaltungen im Einsatz. Doch ist es auch im privaten Bereich wieder sehr beliebt. Reile und Bross sind immer wieder froh, dass sie ihr Ding durchgezogen haben.
Wobei sich auszahlt, dass wir nie aufgehört haben, Vinyl zu verkaufen. Auch als die Platte totgesagt war.
Mit Einführung der CD Mitte der 80er Jahre gab es einen massiven Einbruch im Verkauf der Langspielplatten, denen man einen besonderen, wärmeren Klang nachsagt. Im Jahr 2012 ist es immerhin wieder eine stolze Million verkaufter Platten. Und 2015 ging allein in den USA rund 12 Millionen LPs über die Ladentheken. Die Kunden von Rimpo wissen, was sie an ihrem Tonträger haben. Denn um an die ein oder andere Rarität zu kommen, braucht man einfach Experten.
Klientel, die wir über Jahre aufgebaut haben, die gemerkt haben, dass wir uns ein bisschen auskennen, gute Empfehlungen aussprechen können, Raritäten besorgen können und zum Beispiel auch jetzt verstärkt wieder über die Langspielplatte, über das Vinyl.
In diesem Sinne sei allen Musikliebhabern und Fans von Lucinda Williams und Co. empfohlen, die Tübinger Ammergasse in Richtung Hagtor einmal bis zum letzten Haus zu durchqueren und Heinz Bross und Klaus Reile einen Besuch abzustatten. Es lohnt sich.
Habt ihr auch so eine kleine Alltags-To-Do-Liste? Wenn ja, solltet ihr sofort einen Besuch des Rimpo notieren. Lohnt sich auch, um einfach mal ein nettes Gespräch über Musik zu führen. Das ist doch die perfekte Überleitung, um jetzt mal kurz die Augen zu schließen und Musik zu hören. Amy Winehouse mit To Know Him is to Love Him.
To know him. Just to love, love, love him, and just to see him smile makes my life worthwhile. To know, know him is to love, love, love him, and I do, and I do. Says there'll come a day when I walk alongside of him. To know, know, know him is to love, love, love him. And I do, I really do, you know I do. Why can't he see?
Put a cloud.
beside the rest. I dream of sweet caress from you. So cloud on my single-mindedness. I dream of sweet caress from you.
Hallo zurück bei Mikro Europa Tübingen, hier auf der Wüstewelle. Heute dreht sich alles um Medien und ihre Medienmacher. Und damit kommen wir schon zum letzten Beitrag. Diesmal geht es um die Tätigkeit, die gerne mal als Schmiererei, Sachbeschädigung oder Belästigung empfunden wird. Graffiti. Eine Kunst, die viele Kontroversen mit sich bringt und ein Medium, welches polarisiert wie kaum ein zweites. Es unterscheidet sich also in einem Punkt zu allen anderen Medien, die bisher angesprochen wurden. Und zwar in der Legalität. Die meisten Graffitis entstehen nämlich illegal. Gregor Teichmann beschäftigt sich mit dem Reiz des Sprayens und zieht vergleichend die Meinung des Tübinger Medienwissenschaftlers Thomas Wilke heran.
Sie schleichen nachts durch die Dunkelheit, oft vermummt. Sie riskieren hohe Bußen und sogar Haftstrafen. In ihren Rucksäcken sind aber keine Brechstangen, sondern Farbdosen. Die Rede ist von Sprayern. Um herauszufinden, warum man ein solches Risiko eingeht, haben wir mit einem gesprochen.
Mein Künstlername ist Anor, ich bin Sprüher, Writer und mache das schon seit ich 12, 13, 14 rum bin. Sprühe halt, ja.
Warum er nachts im verbotenen Wände mit immer demselben Namen bemalt, erklärt er so.
Da geht es ganz klar um Fame, beziehungsweise generell um die Regeln prinzipiell, weil, also die Regeln bei innerhalb der Graffiti-Szene, weil du hast halt einen Namen und den sprühst du halt. Oft hat man dann noch eine Crew mit anderen zusammen, das dann so übergeordnet, dass man dann zusätzlich dann noch den Crew-Name, also den Gruppierungsname von der Graffiti-Crew dazu sprüht. Aber hauptsächlich geht es natürlich um den eigenen Namen. An dem erkennt dann auch jeder andere Sprüher, aha, okay, das ist der und der. Und so erarbeitet man sich dann auch letztendlich dann den Fame. Und Fame bedeutet halt den Respekt von anderen Sprühern, ob man jetzt viel macht oder an besonderen Stellen oder natürlich qualitativ hochwertige Sachen. Ganz klar, Illegalität ist einfach wichtig. Wenn es das nicht gäbe, dann gäbe es auch nicht die Graffiti-Kunst und so wie sie jetzt existiert.
Die Illegalität des Sprayens hat auf das Medium selbst eine Auswirkung. Sie beeinflusst die Ästhetik, die Formen, Farben und Buchstaben.
Also die Throw-Ups zum Beispiel oder sowas wäre nie entstanden, wenn Graffiti legal wäre, würde ich mal behaupten. Weil wenn es legal wäre, beziehungsweise wenn man nicht dazu gezwungen wäre, das Ganze unter Druck zu machen, schnell und auch im Dunkeln und so weiter, dann hätte man ja auch viel mehr Zeit natürlich für seine Pieces und dann würde vielleicht bei vielen auch zu Beginn auch schon bessere Sachen rauskommen. Ich meine, sowas, da passt man sich dann auch an der Situation und macht halt dann schnelle Sachen, aber versucht halt dann diese dann besser umzusetzen. Man weiß ja dann irgendwann, man hat halt einfach nicht die Zeit, muss dann klare Linien beispielsweise sprühen.
Um neben dem Insider Anor noch einen wissenschaftlichen Standpunkt zu diesem faszinierenden Thema zu bekommen, haben wir den Tübinger Medienwissenschaftler Thomas Wilke gefragt, was aus Sicht der Wissenschaft eine Erklärung sein kann. Warum diese Risikobereitschaft? Warum Geld- und Freiheitsstrafen in Kauf nehmen, um Farbe an Wände zu sprühen?
Ich bin präsent,
Ja, also mich gibt es in dieser Form der Selbstermächtigung, denn es schreibt ja keiner seinen Klarnamen hin, ja, sondern es ist dann im Prinzip eine Form der Zuschreibung. Ja, also ich suche mir 3 Buchstaben heraus, ja, die für etwas stehen, was sozusagen nur der Inner Circle weiß, und damit kann ich mir auch eine Form von Respekt, Realness, Credibility erschaffen, ja, die innerhalb der Hip-Hop-Kultur, innerhalb der Hip-Hop-Gemeinschaft ausschlaggebend ist. Und da kann man dann tatsächlich auch sehen, also die Bindungskräfte nach innen, ja, wirken sehr viel stärker als das Arrangement sozusagen mit einem gesamtgesellschaftlichen Wertekanon.
Was denn? Solange wir schreiben, hat Freiheit hier noch ein Leibwald wie Gameboy. Und wenn die Bullerei mal dein Weg kreuzt, halt's zusammen wie Schneider mit Nähzeug, oder wie geht's euch? Wer nix hat, hat keine Fernlustängste und malt seinen Namen auf Bahnstraßen und Lärmschutzwände.
Down to the River Jordan, gonna ask you to save my soul. I'm going down to the River Jordan, gonna ask you to save my soul. I wanna get down on my knees, and there I'm gonna freeze. I'm gonna ask the Lord if you'll save my soul. Yeah, when I'm Moses opened up the waters, and he let those people through. When I'm Moses opened up the waters, and he let those people through. It was a windy day, and the barren and brown, and the walls came tumbling down, down by the river to save my soul. Yeah. Well, I saved my soul, saved my soul, saved my soul. I saved my soul, going down to the river. I didn't save my soul. Well, now listen, Brother Henry, listen here to me. Forget about your Jezebel and come with me. I gotta get down on my knees, out of there I'm gonna freeze. I'm gonna ask the Lord if you'll save my soul. Yeah, I save my soul, I save my soul, and I save my soul, and I save my soul. Going down to the river to save my soul. Save my soul, save my soul, save my soul, save my soul. Save my soul, here it goes. Save my soul, yeah. I save my soul, yeah. Save my soul, save my soul. Well, I save my soul, going down to the river to save my soul.
Das war's leider schon für heute von Mikro Europa Tübingen. Ihr hört uns alle 4 Wochen hier auf der Wüstewelle. Wenn euch unsere Sendung gefallen hat, dann schaut doch einfach mal auf Facebook unter Mikro-Europa Tübingen oder unserer Homepage unter mikro-europa.de vorbei. Ich bin Theresa Krampfel und habe mich gefreut, dieses Irgendwas mit Medien für euch ein bisschen aufzubrechen und durch die Sendung zu führen. Redaktion hatte Ulrich Hägele und die Technik wurde geführt von Fabian Schaller.